Fahrenwald-Stories, der Podcast aus Hannover-Fahrenwald.
Stories aus Fahrenwald.
So vielfältig wie der Stadtteil.
Fahrenwald-Stories.
Unterschiedliche Themen, unterschiedliche Stimmen.
Mit Fahrenwald-Stories den Stadtteil neu entdecken.
Ohren auf, Fahrenwald.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Dritte Podiumsdiskussion von Themen und Torten fand am 17. Dezember im Freizeitheim Fahrenwald statt. Dieses Mal war das Thema gegen Gewalt an Frauen. Weitere Informationen zu weiteren Gesprächen von Themen und Torten bekommt ihr in unserem elektronischen Newsletter sowie Instagram. Und nun viel Spaß beim Anhören.
Ja, herzlich willkommen zu Themen und Torten. Gegen Gewalt an Frauen heißt es heute. Mein Name ist Jule Koch, ich bin hier die Geschäftsführung im Freizeitheim Fahrenwald. Und diese kleine Reihe Themen und Torten haben wir dieses Jahr gestartet. Es geht um ein gesellschaftliches, ehrenamtliches Engagement zu unterschiedlichen Themengebieten. Es ging um Gegeneinsamkeit, Demokratie verteidigen, es ging um Mitbestimmung von Jugendlichen, es ging um nachhaltige Nachbarschaften und heute geht es eben um das Thema Gewalt an Frauen und was man dagegen tun kann. Bei der Reihe gibt es immer zwei Gäste. Eine Person, die sich sozusagen ehrenamtlich engagiert in dem Bereich und eine Person, die nochmal aus einer beruflichen Perspektive auf dasselbe Thema schaut. Und das sind die Themen und die Torten sind, jeder von den beiden Gästen darf sich seinen Lieblingskuchen wünschen und ich backe die dann. Die stehen da, aber bevor ich die Torten vorstelle, stelle ich die Gäste vor. Das ist Lisanne Richter von Catcalls of Hannover und das ist Mishta Tasman von der Beratungsstelle Suana bei Kaga und auch vom BIS-Verbund Hannover. Genau, das ist eine Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt. Also eine sehr schöne Ergänzung. Herzlich willkommen euch beiden. Jetzt noch kurz zu den Torten, damit Sie wissen, was uns erwartet, weil wir würden am Anfang hier zu dritt ein paar Fragen klären und dann aber auch sind Sie herzlich eingeladen zu kommentieren, zu fragen, Anmerkungen zu machen und am Schluss geht es natürlich noch um die Kuchen, die wir dann gemeinsam essen wollen. Und diesmal haben wir einen versunkenen Apfelkuchen mit Zimt und das andere ist ein Bananenbrot mit Schokostückchen. Also, das schon mal als Ausblick. Und jetzt starten wir aber erstmal mit den Themen. Ja, und ich würde mit dir anfangen, Lisanne. Catcalls of Hannover. Ich glaube, viele kennen es, aber vielleicht auch nicht alle. Und wer es nicht kennt, ist aber womöglich schon mal auf der Straße über eine dieser Kreidebeschriftungen gestolpert, wo ihr sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum öffentlich macht. Vielleicht erklärst du erstmal, wie funktioniert das, wie arbeitet ihr und was ist eigentlich das Anliegen dabei?
Mhm. Genau, also Catcalls of Hannover ist eine Gruppe von überwiegend jungen Menschen und überwiegend Frauen tatsächlich, die sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum, vor allen Dingen Catcalling, dem entgegenstehen möchte, das beenden möchte. Und wir machen das folgendermaßen, wir haben einen Instagram-Account, der heißt Catcalls of Hannover und da sammeln wir eben die Catcalls of Hannover, indem Menschen uns die einfach zuschicken können. Also Instagram hat ja so eine Direktnachrichtfunktion, das ist natürlich dann anonym. Die schicken uns in der Regel so ein bisschen die Umstände, was eben gesagt wurde oder was passiert ist, das ist ja auch manchmal nonverbal. Und der Ort, wo es passiert ist natürlich und wir gehen dann an den Ort, wo das passiert ist, nehmen Straßenmalkreide und schreiben es auf den Boden. Immer mit diesem Hashtag Stoppbelästigung und Hashtag Ankreiden, einfach um das auch so ein bisschen einzuordnen, wenn man jetzt als Passant daran vorbeiläuft, dass man das auch dann einfach einordnen kann. Und nicht denkt so, was würde denn hier für ein unflätiger Spruch hingeschrieben? Deswegen versuchen wir das so immer ein bisschen einzuordnen. Dann halt den Verweis auf unseren Instagram-Account. Wir machen ein Foto und dann posten wir das auf dem Instagram-Account zusammen dann mit der vollständigen Nachricht, die natürlich anonymisiert wurde. Und auch mit einer englischen Übersetzung. Leider haben wir keine anderen Sprachen. Wir haben schon mal irgendwie überlegt, ob wir vielleicht Türkisch auch noch mit einbinden könnten oder so. Aber bis jetzt haben wir niemanden gefunden, der für uns übersetzt. Genau. Und der Sinn dahinter ist halt einmal, den Ort, wo es passiert ist, für die Betroffene zurückzuerobern, also so Reclaiming Space, sagt man ja im Englischen, und dann halt aber auch darauf aufmerksam zu machen. Also sowohl auf der Straße, weil ja super viele Menschen daran vorbeigehen, irgendwie auf dem Weg zum Einkaufen, zur Schule, zur Arbeit, einfach mal sehen, vielleicht auch gerade Menschen, die nicht betroffen sind, ah, das ist hier passiert, wo ich mich auch bewege. Aber auch natürlich im Internet, da ist es auch nochmal reichweitenstärker, da kann es auch vom Regen jetzt nicht weggewischt werden oder so. Catcalling muss ich vielleicht nochmal kurz definieren.
Ja, das könntest du machen. Also was gehört dazu? Ja. Gibt es eine deutsche Übersetzung? Habe ich das vorher richtig gesagt mit sexueller Belästigung im öffentlichen Raum? Oder wie würdest du es übersetzen?
Ja.
Und was rechnet ihr dazu?
Genau, also Catcalling, um das mal kurz komplett aufzureißen. Ich habe Englisch studiert, deswegen kann ich das auch sprachhistorisch so ein bisschen einordnen. Also Catcalling ist ein Begriff aus dem Englischen, logischerweise, und ist so in der Shakespeare-Zeit entstanden und ursprünglich waren das Buhrufe im Theater. Aber so mit der Zeit hat man damit immer mehr gemeint, etwas, was vor allen Dingen Frauen auf der Straße hinterhergerufen wird. Das kann auch natürlich Pfeifen sein, aber halt in der Regel sind es irgendwelche Sprüche. Ne? So, also das kann gehen von hey Süße, bleib doch mal stehen oder so, bis zu, weiß ich nicht, dich würde ich heute auch gerne, Sternchen, genau. Catcalling ist im Englischen ein sehr etablierter Begriff. Wenn man das einem englischen Publikum erzählt, dann wissen alle sofort, diese Art von Sprüchen sind gemeint. Und auch im Englischen ist diese Diskussion, ist das jetzt wirklich so schlimm, das ist doch nur verbal und es ist doch nur ein Spruch und es ist vielleicht sogar einfach ein Kompliment, stell dich nicht so an. Aber so, also in feministischen Kreisen würde ich sagen, ist das auch schon seit Jahrzehnten, wird das eben als Problematik gesehen. Und wir im Deutschen haben den Begriff einfach übernommen, weil es keinen so griffigen Begriff dafür im Deutschen gibt. Deswegen haben wir einfach Catcalling übernommen und ich würde es definieren als verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum und dann so verbal und sexuell ein bisschen in Klammer setzen. Verbal, weil es auch nonverbal sein kann. Also wir bekommen auch manchmal Einsendungen, wo dann die Betroffene einfach verfolgt wurde, also auf ihrem Weg nach Hause oder angefasst wurde, also im Vorbeigehen oder in der Bahn oder halt irgendwelche Gesten gemacht wurden, die halt in sexueller Natur waren und sexuell, weil es eben auch anders gelagert sein kann. Also es kann auch queerfeindlich sein, es kann auch rassistisch sein. Das heißt, es muss nicht immer unbedingt sexuell sein, aber es ist halt einfach Belästigung im öffentlichen Raum.
Genau. Und es sind auch nicht ausschließlich Frauen betroffen.
Genau, es sind nicht ausschließlich Frauen betroffen, es sind aber überwiegend Frauen betroffen, Frauen und queere Menschen. Wir haben aber auch schon Zusendungen von Männern gehabt. Da waren selten die Leute, die sie belästigt haben, Frauen. Also das passiert auch, aber häufiger ist es so, dass Männer, entweder weil sie queer sind, also von anderen Männern runtergemacht oder belästigt werden, oder halt irgendwie, ja, wenn sie zum Beispiel auch einen migrantischen Hintergrund haben, dass sie dann irgendwie ausgeschlossen werden, verbal. Genau.
Ich habe da hinter dir so eine Katze hingehängt. Das ist nämlich, weil Sie können das nicht lesen, da steht drauf, Catcalling is over in Hannover. Weil es ja auch eine größere Kampagne der Stadt gibt, genau zu diesem Thema. Mhm. Also das ist ja das eine, aber man hört ja, also wahrscheinlich ist vielen der Begriff geläufig. Ich habe den Eindruck, dass es eine größere Sensibilität gibt, auch was das Thema betrifft. Würdest du das so bestätigen?
Ja, ich würde aber mir selbst dafür auf die Schulter klopfen, dass es diese Sensibilität
zwischen Applaus.
Genau. Dankeschön. Nee, also wir machen diese Arbeit in Deutschland und es ist ja nicht nur Catcalls auf Hannover, sondern es gibt auch Catcalls auf Berlin, Catcalls auf Munich, Catcalls auf Cologne und es gibt es mittlerweile auch in wirklich kleinen Orten und wir machen das seit 2019 und ich glaube, also ich würde behaupten, wir haben diese gesellschaftliche Diskussion und diese Sensibilität auch dafür, wir haben das angestoßen. Weil als wir angefangen haben und ich die ersten Presseinterviews hatte, konnte damit niemand irgendwas anfangen. Und wir wurden für diesen Begriff kritisiert und es wurde gesagt, ja, ihr verniedlicht oder ihr degradiert die Betroffenen zu Cats oder so stellt die als Katzen da. Und ich war dann immer so, nein, nein, ich habe mir diesen Begriff nicht ausgedacht.
Shakespeare.
Genau. Also Shakespeare war es, glaube ich, nicht. Aber es ist halt einfach ein super alter Begriff und ich habe mir den nicht ausgedacht und wir benutzen den einfach, weil es keinen Deutschen gibt. Ich kann doch nicht irgendwie sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum auf Hannover, das ist kein guter Instagram-Name. Genau, und jetzt mittlerweile die Presseinterviews. In der Regel wird da Catcalling nochmal erklärt, weil es halt noch nicht jeder kennt. Aber so Journalisten wissen, wer wir sind, wissen, was das für ein Problem ist. In Hannover, wenn, also früher, als ich angefangen habe mit dem Ankreiden, sind die Leute immer stehen geblieben, haben gesagt, ja, was machst du denn da und ne, was soll das und warum schreibst du jetzt hier so eine Beleidigung hin? Und mittlerweile ist das häufig so, dass die Leute halt vorbeigehen und sagen, ach cool, ich kenne euch, ja, macht weiter so und einfach, also ne, das, und jetzt haben wir ja auch die Kampagne, Catcalling is over in Hannover, ist auch tatsächlich, das ist ein Ratsbeschluss gewesen, der Stadt, also des Stadtrates. Und der ist auch zum Beispiel entstanden, weil wir der Stadt eben, wir sind sehr akribisch darin, unsere ganzen Posts so zu katalogisieren und da eben Marker zu finden und so eine kleine Statistik zu erstellen. Und das haben wir eben den Menschen, die diesen Ratsauftrag geschrieben haben, gegeben und gesagt, hier, ne, das sind Orte und wir können hier was beisteuern. Auch gesagt, wir können uns auch vorstellen, so Sensibilisierungsworkshop zu geben. Und das ist alles mit reingeschrieben worden. Und deswegen sind wir dann auch Kooperationspartner der Stadt geworden. Und ich würde behaupten, es ist jetzt 5 Jahre, die wir das machen, 5,5. Da sind wir auch, haben wir auch einen großen Verdienst dran.
Ja, also das Schulterklopfen hat einen Grund. Ja. Sehr gut, 5,5 Jahre, das hätte ich eben noch gefragt. Und wie viele seid ihr, die da mitwirken?
Das fluktuiert immer so ein bisschen, weil wir, wie gesagt, sehr jung sind. Das ist jetzt keine Aufnahmevoraussetzung, aber hat sich einfach so entwickelt, dass überwiegend junge Menschen zu uns kommen. Und die ziehen dann natürlich manchmal weg fürs Studium oder haben eine ganz anstrengende Phase in der Uni oder in der Ausbildung und schaffen es dann doch nicht mehr. Aber wir sind immer so ungefähr 15.
Und das ist ja alles ehrenamtlich, was ihr da macht, dieses Ankreiden und auch der wahrscheinlich nicht unerhebliche Teil an Öffentlichkeitsarbeit, der da dran hängt oder die Statistiken, die du gerade erwähnt hast. Was ist dein persönlicher Grund, dich da zu engagieren und wie viel Zeit verwendest du auch dafür?
Oh Gott.
Naja, so ungefähr.
Also, ich habe angefangen damit und ich habe den Account ja auch gegründet, weil mir das mal wieder selber passiert ist. Ich habe mir das Konzept jetzt nicht ausgedacht, das hat angefangen mit Catcalls of NYC, also das hat eine damals noch Studentin in New York sich überlegt und ich kannte das, ich fand das cool, habe die auf Instagram verfolgt, die macht das nämlich seit 2016 und habe das aber immer so aus irgendwelchen Gründen von mir weggedacht und dachte so, ja, das ist alles ganz schlimm, aber mir ist das noch nie passiert und dann ist es mir passiert. Und dann ist mir so aufgefallen, das war gar nicht das erste Mal. Und ich habe das einfach immer so, weil es eben so alltäglich ist und weil man sich auch die ganze Zeit einredet, ach, ist gar nicht so schlimm oder sich halt schämt, habe ich das aus irgendeinem Grund so von mir weggedacht. Und dann in dem Moment, wo es passiert ist, es war gar nichts Schlimmes, was die gerufen haben. Das war jetzt nicht irgendwie beleidigend oder so. Aber es war so ein Hinterherpfeifen und dass ich stehen bleibe so. Das war halt nachts abends um kurz vor 11, weil ich nämlich in der Uni einen Nebenjob hatte, wo ich relativ spät immer gearbeitet habe.
Ja, allein dadurch ist es ja schon bedrohlich.
Genau. Und ich bin da so lange gefahren, ich dachte so, was soll das? Das waren irgendwie 10 Männer, mir, ich war 22 Jahre alt, hinterherrufen, dass ich stehen bleiben soll und hinterherpfeifen. Also wie eklig ist das bitte? Und dann ist mir so eingefallen, ach, das war gar nicht das erste Mal und das ist auch nicht das Schlimmste, was ich erlebt habe. Und dann, also aus Wut, habe ich dann irgendwie gesagt, okay, ich mache das jetzt auch. Und ich weiß auch, also mittlerweile, jetzt kommen wir dazu, wie viel Zeit ich da rein investiere, mittlerweile arbeite ich halt es wurde dann irgendwann eine internationale Organisation gegründet und für die arbeite ich im Onboarding, also halt neue Aktivisten reinholen und denen so ein bisschen erklären, wie machen wir das und was gibt es schon für Ressourcen und wie kannst du anfangen? Und da fragen wir auch immer nach der Motivation und das ist eigentlich immer der Grund. Also der Grund ist wirklich immer, ich bin selber betroffen und ich habe da keine Lust mehr drauf und ich bin sauer und ich will irgendwas tun und das ist das, was ich tun kann. Und ich mache nicht nur das, sondern wir haben in Deutschland auch nochmal einen Verein gegründet, sozusagen als Tochterverein dieser internationalen Organisation und da bin ich Vorsitzende. Und ich leite halt Catcalls auf Hannover, weil irgendjemand muss ja so ein bisschen die Gesamtverantwortung haben. Und das ist dann logischerweise auf mich gefallen, weil ich es gegründet habe und am längsten dabei bin. Und dementsprechend kann man das schon so als kleinen Nebenjob ansehen. Also wenn ich mich selber anstellen würde, würde ich mir wahrscheinlich so einen 520-Euro-Job Vertrag anbieten. Genau.
Okay, also so 10 Stunden die Woche.
Ja, manchmal mehr, manchmal weniger.
Und vielleicht, weil du eben schon sagtest, dass ihr auch immer früher angesprochen wurdet beim Ankreiden, gibt es denn vorwiegend positive Reaktionen oder habt ihr auch mit Anfeindungen, ihr selber jetzt als Ankreidende, zu tun?
Ja, also beides. Es gibt Leute, denen das super gut gefällt. Manche können dann natürlich nicht sofort was mit dem Begriff Catcalling anfangen, wenn ich das dann erkläre. Also gerade bei Frauen ist dann sofort dieses, ach ja, kenne ich, ist mir auch schon passiert, gut, dass ihr was macht. Was mich immer besonders freut, sind so, wenn Frauen, die so das Alter meiner Großmutter haben und natürlich mit diesem englischen Begriff wirklich gar nichts anfangen können, logischerweise, dann zu mir sagen, ach ja, das ist mir als junges Mädchen auch schon passiert. Ich wusste nicht, dass das immer noch passiert, dass das immer noch so ein Problem ist, aber gut, dass die was dagegen machen, ja, das ist schön. Und dann gehen die immer so weg und ich bin immer so, ach ja. Schön. Das freut mich immer besonders. Vor allen Dingen, wenn dann deren Ehemänner daneben stehen und so ganz verwirrt zu ihrer Frau rüber gucken und das irgendwie in den letzten 60 Ehejahren noch gar nicht Thema war. Genau. Oder wenn diese älteren Herren dann alleine mal ankommen und sich total darüber aufregen, dass wir die Straße besudeln oder was auch immer dann für Begriffe fallen. Und dann sage ich immer, ja, also ich kenne auch Damen in ihrem Alter und ich habe mit Damen in ihrem Alter gesprochen. Die haben gesagt, das war damals schon ein Problem und dass sie sich freuen. Also vielleicht sollten sie sich mal mit ihrer Frau zu Hause unterhalten. Genau, das ist dann meistens, sind sie dann ganz ruhig. Aber ja, es passieren auch, also es sind auch schon schlimmere Sachen passiert. Ne? Also eine von uns ist mal mit Bier übergossen worden am Hauptbahnhof. Manchmal ist es dann so, dass, also es ist schon zweimal passiert, dass Leute wirklich bedroht wurden, wenn sie versucht haben zu erklären, was sie da machen. Aber es ist jetzt nie in körperliche Gewalt ausgeartet, ein Glück, aber es passiert schon, dass Leute sich so daran stören. In der Innenstadt meistens nicht, weil irgendwie da so viele Leute irgendwelche Kunstdinge machen. Ich glaube, in der Innenstadt wohnt man ja auch eher nicht, da fühlt man sich nicht so auf den Schlips getreten. Aber wenn wir in den Stadtvierteln sind und das Menschen, ich glaube, da haben sie so ein bisschen das Gefühl, dass das zu nah an ihnen dran. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Herrn, dem ich das wirklich ganz, der auch an sich jetzt, glaube ich, gar nicht so dagegen gewesen wäre, aber er hat sich halt total dran gestört, dass das vor seinem Haus war. Und ich habe dann so versucht zu sagen, ja, aber es ist halt hier leider passiert, kann ich auch nicht ändern. Und es ist ja mit dem nächsten Regen auch weg. Aber ja, das war halt so, da hat er ein ganz arges Problem mit. Das war übrigens da hinten, also es ist gar nicht so weit weg von hier gewesen, irgendwie in der Isernhagener Straße. Und das fand er ganz, ganz schlimm, dass das vor seiner Haustür passiert. Also, dass ich das vor seiner Haustür geschrieben habe. Nicht, dass es vor seiner Haustür passiert ist, sondern dass ich es vor seiner Haustür geschrieben habe.
Wir kommen sicherlich nachher auch nochmal, wenn wir ein bisschen allgemein sprechen, über Gewalt an Frauen und inwieweit Catcalling auch Teil von so einer Kultur der Gewalt ist. Aber ich würde erstmal zu Mr. Tasman übergehen. Für die später gekommen sind, Mr. Tasman arbeitet bei der Beratungsstelle Suana bei Kaga e.V. Das ist eine Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt und zwar speziell eine, die sich an Frauen mit Migrationsgeschichte wendet. Genau, habe ich richtig gesagt. Also Catcalling findet ja draußen im öffentlichen Raum statt. Bei der häuslichen Gewalt geht es um das, was in den vier Wänden passiert, was vielleicht noch weniger sichtbar ist. Vielleicht fangen wir auch erstmal an zu definieren, was gehört alles zu häuslicher Gewalt? Welche Formen von Gewalt sind denn da mit gemeint?
Also der Begriff der häuslichen Gewalt wurde in Deutschland ausgeweitet. Vorher hat häusliche Gewalt nur die partnerschaftliche Gewalt umfasst, also Gewalt zwischen Partnerin, Partner sowie Ex-PartnerInnen. Und mittlerweile zählt auch die innerfamiliäre Gewalt zur häuslichen Gewalt, die tatsächlich im letzten Jahr auch knapp 30% ausgemacht hat.
Das heißt zwischen Eltern und Kindern oder unter Geschwistern? Oder?
Innerfamiliäre Gewalt begrenzt tatsächlich jedes Verwandtschaftsverhältnis. Also natürlich Kind, Eltern, aber auch Tochter und der Onkel und Großeltern, das zählt alles mit dazu, Stiefeltern, Halbgeschwister, also ja, überall, wo es ein Verwandtschaftsverhältnis gibt und Gewalt passiert, das zählt dann zur innerfamiliären Gewalt und so auch zur häuslichen Gewalt. Und die Formen der häuslichen Gewalt sind sehr unterschiedlich. Zum einen gibt es die körperliche Gewalt, also physische Gewalt, die psychische Gewalt, ökonomische Gewalt, also wenn der Partner beispielsweise der Frau kein Geld auszahlt, dass sie nicht einkaufen kann, so dass sie von ihm finanziell abhängig wird. Wir haben sexualisierte Gewalt und in den letzten Jahren ist vor allem auch die digitale Gewalt gestiegen. Das geht von Cyberstalking über Tracking, übers Handy der Betroffenen, das soweit zu den Formen.
Und ihr als Beratungsstelle, ich habe eben gesagt, ihr seid bei Kaga angesiedelt und richtet euch vorwiegend an Frauen mit Migrationsgeschichte.
beziehungsweise du arbeitest ja auch noch für den BIS-Verbund, ja. Und da gibt es ja auch noch die Bestärkungsstelle und sozusagen, genau. Frauen ohne Migrationsgeschichte werden mit ihren Anliegen in der Regel von der Bestärkungsstelle dann beraten und Frauen mit Migrationsgeschichte von euch. Warum ist es sinnvoll, da eine eigene Anlaufstelle für migrantische Frauen zu haben? Hat das mit sprachlichen Fähigkeiten zu tun?
Ja, zum einen, genau, sprachliche Hürden. Aber ich fange mal so an. Suana hat sich bei Kaga e.V. gegründet durch die vermehrten Bedarfe von gewaltbetroffenen Frauen, die bei Kaga im Flüchtlingsbüro waren, um sich beraten zu lassen. Und dann haben eben die KollegInnen immer wieder gehört, dass sie irgendwie häusliche Gewalt erfahren. Und so wurde dann eben Suana gegründet, die Beratungsstelle. Und ja, es war total klar, dass diese Frauen kein Sprachrohr haben, keine Anlaufstelle, wo sie im besten Falle in ihrer Herkunftssprache von ihren Gewalterfahrungen berichten können. Und zum anderen, ja, können auch diese Frauen sich schlecht informieren, wenn Infomaterialien bei Behörden, bei der Polizei meist auf Deutsch sind und sie eben die deutsche Sprache nicht beherrschen. Und genau, so hat sich Suana gegründet. Ja, vor allem decken wir eben diese sprachlichen Barrieren ab.
Wie viele Sprachen bietet ihr an in der Beratung?
Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ich habe so einen schlauen Zettel dabei.
Ja, das ist gut. Ja. Ich habe auch schlaue Zettel hier.
Mega. Genau, also wir decken im Team Arabisch, Kurmanji, also Kurdisch ab. Ich mache die Sprachmittlung auf Kurdisch und die Beratung. Dann haben wir Türkisch, Französisch, Englisch, Russisch, Serbisch, Bosnisch, Kroatisch, Italienisch, Spanisch, Persisch, Polnisch, Punjabi. Und wir haben dann noch einen Sprachmittlungspool, von dem wir Gebrauch machen, wie zum Beispiel für Vietnamesisch. Genau.
Das heißt, das sind dann keine Beraterinnen, aber die könnt ihr dann als Übersetzerinnen anfragen.
Genau, die fragen wir dann an, sobald es den Bedarf gibt. Aber wir haben auch noch andere Dolmetsch-Anbietende. Wir haben jetzt neulich einen Sprachmittlungsdienst quasi als Abo mal getestet, die telefonisch übersetzen und dann eben aber auch eine gewisse Sensibilität auch mitbringen, weil nicht jede dolmetschende Person kann auch sensibel dann eben übersetzen, wenn es um häusliche Gewalt geht.
Um Inhalten dann umgehen. Ne?
Genau, genau. Und dieser Telefondolmetschdienst wurde aber tatsächlich bisher noch nicht so häufig beansprucht. Aber darauf greifen wir auch zurück, ja.
Und wenn die Frauen zu euch kommen, wie kommen die zu euch? Melden die sich in der Regel von sich aus? Läuft das über die Polizei oder was ist da so der übliche Weg?
Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil da kann ich mal kurz erzählen, was überhaupt die BIS ist. Die BIS ist nämlich die Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt in Hannover. Und diese BIS-Stelle, die bekommt von der Polizei einmal alle Vorgänge, alle Polizeieinsätze, in denen häusliche Gewalt stattgefunden hat. Und genau, seit diesem Jahr managen das Ganze Suana und die Bestärkungsstelle. Und wir nehmen einmal die ganzen Polizeieinsätze statistisch auf und haben dann als Beratungsstelle den Auftrag, die Frauen proaktiv zu kontaktieren. Da bearbeiten wir erstmal alle Fälle, die polizeilich angezeigt wurden. Wir haben aber auch Selbstmelderinnen, die zu uns kommen, von ca. 1700 Fällen dieses Jahr waren davon 450 Selbstmelderinnen bei uns und die erhalten meist vom Jugendamt oder von Freundinnen oder wir hatten auch eine Frau da neulich, die von ihrer Ärztin unseren Kontakt erhalten hat. Genau, und die Unterstützenden sind da ganz unterschiedlich. Es gibt auch PolizistInnen, die vielleicht vor Ort ja aufgrund der Sachlage jetzt nicht eindeutig häusliche Gewalt gesehen haben, aber vielleicht da ein Gefühl hatten und die geben dann auch den Frauen gerne mal unsere Visitenkarte mit und so melden sich dann die Betroffenen bei uns und nehmen im besten Fall die Beratung in Anspruch.
Und wie geht's dann weiter? Also die melden sich bei euch und dann?
Und dann, genau, dann wird erstmal ein Termin vereinbart, so, dann findet das Beratungsgespräch statt und Zunächst einmal kläre ich die Betroffene über unsere Beratungsstelle auf, dass sie sich ein Bild machen kann, was für eine Arbeit wir überhaupt machen. Und anschließend versichere ich ihr, dass das Ganze natürlich im Raum bleibt. Also sie erzählt mir auch nur das, was sie erzählen möchte. Und ich spreche nicht mit Dritten über ihre Berichterstattung, es sei denn, sie wünscht das explizit. Dann kann sie natürlich ja eine Schweigepflichtentbindung unterschreiben und ich kann beispielsweise Rücksprache mit der Polizei halten, was dann das weitere Verfahren angeht. Und nachdem einmal das Formelle abgesteckt wurde, fängt die Frau an zu erzählen. Manchmal länger, manchmal nicht so lang. Und dann ermittle ich mit der Betroffenen gemeinsam ihre Bedarfe. Also was braucht sie in dem Moment? Ist es vielleicht ein Platz im Frauenhaus, weil die Gefahr zu Hause zu groß ist, dass etwas Schlimmeres passieren könnte? Braucht sie vielleicht jetzt nach dieser häuslichen Gewalt und der Trennung einen Therapieplatz? Dann schaue ich, dass sie ja einen Kontakt vermittelt kriegt, wo sie am besten auf ihre Herkunftssprache Therapie in Anspruch nehmen kann. Genau, dann braucht sie eine einstweilige Verfügung. Also hat sie vielleicht einen Bedarf an Kontakt- und Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Partner. Dann erkläre ich ihr einmal, wie da der Gang zum Amtsgericht abläuft, was ihre Rechte sind, in welchen Dingen sie auch eine gewisse Freiheit hat, weil es kommt auch vor, dass Frauen gar nicht wissen, was sie für Rechte haben. Und so klären wir sie auch im Beratungsgespräch darüber auf. Und manchmal reicht dann ein Beratungsgespräch und die Betroffenen ist sehr klar und weiß, was zu tun ist. Es kann aber auch vorkommen, dass die Ratsuchende ein bisschen länger braucht, um sich vielleicht aus der gewaltvollen Beziehung zu lösen. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, begleitend eben sie zu beraten. Dann kommt sie einmal im Monat vorbei oder ruft an, je nach Bedarf. Und für uns Beratenden ist es ganz wichtig, dann eben alles, was gesagt wird, auch auszuhalten. Und an der richtigen Stelle dann auch zu intervenieren und auch der Frau zu spiegeln, dass das, was sie erfährt, nicht okay ist.
Und jetzt so blickend auf deine Beratungserfahrung oder auch die vielleicht von den Kolleginnen. Ihr seid alles Frauen, oder?
Wir sind alles Frauen. Ja. 13 Frauen, ja.
Okay. Und die von den Kolleginnen, kannst du sagen, wie sich das über die letzten Jahre möglicherweise verändert hat oder entwickelt hat, mit was für Anliegen die Frauen kommen?
Das ist ganz unterschiedlich, wie da die Bedarfe der Frauen sind, so wie jedes Leben irgendwie individuell ist. Was aber zugenommen hat, ist tatsächlich die digitale Gewalt. Ganz viel Cyberstalking, üble Nachrede auf Social-Media-Kanälen. Also wir reden da auch im Team häufig drüber, wie wir auch dagegen vorgehen können, bilden uns fort im Bereich digitale Gewalt. Was auch zugenommen hat, die Anzeige von häuslicher Gewalt durch ältere betroffene Frauen. Da haben wir auch eine Zunahme wahrgenommen, ebenso wie die Bestärkungsstelle. Und da sind wir auch am Schauen, ja, womit das zusammenhängen könnte. Ist es tatsächlich das Sichtbarmachen des Themas häusliche Gewalt in der Öffentlichkeit?
Oder nimmt die Gewalt zu?
Oder nimmt die Gewalt zu? Das ist halt super schwer zu bewerten, weil das Dunkelfeld bei häuslicher Gewalt super hoch ist. Aber das sind so die zwei großen Themen, die sich verändert haben. Also auch mit der Digitalisierung hat die häusliche Gewalt auch eine neue Form angenommen. Ja.
Aber das ist vielleicht schon mal ein guter Punkt, um jetzt nochmal allgemein in das Thema einzusteigen. Du sagst ja schon, Gewalt gegen Frauen findet häufig verdeckt statt. Man weiß nur das, was angezeigt wird, das, was irgendwie öffentlich passiert, das Hellfeld. Aber es gibt das wahrscheinlich sehr, sehr viel größere Dunkelfeld. Da gibt es ja dann nur Schätzungen drüber, wie viel größer das ist. Vielleicht könnt ihr mal aus eurer Erfahrung und Recherchen sagen, was weiß man denn überhaupt über Gewalt gegen Frauen und was wissen wir alle eigentlich alles nicht so genau? Damit frage ich vielleicht erstmal Lisanne, dann hast du kurz einen Moment Pause.
Geht das jetzt? Ah. Ja, also ich glaube, das Problem ist vielleicht so ein bisschen, also ExpertInnen wissen sicherlich sehr viel über Gewalt gegen Frauen. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass Bild von sexualisierter Gewalt, das wir als Gesellschaft immer noch haben.
Der böse Mann, der hinter der Hecke hervorspringt, ja. Oder was
genau.
Ist das?
Der böse Mann, der aus dem Busch kommt und einen vergewaltigt, was ja, also das passiert und das ist ganz schrecklich, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, dass man von jemandem sexualisierter Gewalt erfährt, den man sehr gut kennt. Genauso ist das ja bei Kindesmissbrauch. Also ich habe als Kind diese ganzen Stranger Danger, nannte man das ja, Geschichten gelesen und in der Schule gehört. Wir hatten sogar in der Grundschule, da muss ich meine Grundschule mal loben, so einen Aufklärungsworkshop gegen sexualisierte Gewalt. Natürlich wurde das nicht so genannt, das wurde alles kindgerecht gemacht und so. Aber auch das war sehr ausgelegt auf eine Person, die du vielleicht nicht so gut kennst. Und wir wissen auch da, gerade bei Kindesmissbrauch, Kinder sind eigentlich immer Opfer von jemandem, mit dem sie verwandt sind oder der sehr nah in ihrem Umfeld ist. Und ich glaube, das merkt man auch, um wieder von den Kindern wegzukommen, das merkt man auch, wenn in der Öffentlichkeit unter Prominenten zum Beispiel Anschuldigungen von sexualisierter Gewalt laut werden, weil dann häufig in den Kommentaren auf Social Media diese Diskussion losgeht. Und wenn häufig die Frau oder das Opfer nicht in dieses Bild des perfekten Opfers passt, das irgendwie sich gewehrt hat, das vielleicht auch noch besonders weiblich und unschuldig aussieht, das danach dann ganz traumatisiert und still ist, dann wird dieser Person häufig nicht geglaubt. Und was ja auch viel diskutiert wird, weil was sicherlich alle kennen, ist das zwischen Ines Agnoli und Luke Mockridge. Und Ines Agnoli, die halt gerne auf Social Media leicht bekleidet tanzt, gut for her, soll sie bitte weitermachen, ich feiere das. Der wird immer in den Kommentaren unterstellt, ja, wenn du hier so durch die Gegend tanzt, obwohl du angeblich sowas erlebt hast, dann kann das dir ja gar nicht passiert sein. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was dann natürlich auch dazu führt, dass Frauen, die sowas erlebt haben, die vielleicht danach auch in die Disco gegangen sind, weil sie irgendwie nicht anders damit umgehen konnten oder so, oder die sich halt auch nicht so perfektes opfermäßig verhalten haben, dann denken, ja okay, dann ist das, was mir passiert ist, vielleicht habe ich doch nicht deutlich genug Nein gesagt oder vielleicht wollte ich das ja doch und ich habe mir das nur im Nachhinein eingeredet oder so. Und es führt halt dazu, also diese gesellschaftliche Diskussion führt dazu, dass auch Opfer, die eben nicht prominent sind, das sehen und dann ihre eigenen Erfahrungen in Frage stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und wir als Gesellschaft müssen alle mehr darauf achten, dass wir halt, also erstens, dass es dieses perfekte Opfer nicht gibt und dass jede Reaktion auf sowas komplett valide ist und normal. Und wir wissen auch selber gar nicht, wie wir in so einer Situation reagieren würden. Und von daher muss man das dann einfach akzeptieren und irgendwie der Person auch ein bisschen die Kontrolle über ihr Leben zurückgeben. Das ist ja ein unfassbarer Kontrollverlust, den man dann erlebt. Und auch einfach uns klar machen, dass es eben diese perfekte Reaktion nicht gibt und mehr sensibilisieren. Also ich glaube, dass man schon bei Kindern anfangen kann, wenn man Kindern beibringt, du kannst selber über deinen Körper bestimmen. Und das kann man ja als Eltern super leicht machen, indem man sagt, so hier möchtest du das anziehen oder möchtest du das anziehen oder weiß ich nicht, wie viele Zöpfe möchtest du heute zum Kindergarten tragen oder so. Denen halt sagen, so, also subtil, ohne dass man jetzt direkt über sexualisierte Gewalt spricht, was man natürlich bitte auch irgendwann machen soll, dann kann man denen subtil schon vermitteln, du hast auch Rechte und du kannst über dich selber bestimmen und ich als dein Elternteil greife da nicht einfach ein. Und genau, ich muss jetzt kurz überlegen,
ja, wie ich den Bogen weiterspanne. Ja, du bist auch schon 3 Schritte weiter, ja. Nämlich dabei, was könnten wir oder müssten wir eigentlich tun als Gesellschaft, um die Situation zu verbessern oder auch jetzt pädagogisch oder als zivilgesellschaftliche Maßnahme. Wir waren ja erstmal noch dabei, was wissen wir überhaupt? Okay. Und du hast gesagt, wir kämpfen da immer noch sehr viel mit Klischees und Vorurteilen. Beispiel, was ist eigentlich ein Opfer und wie hat sich das zu verhalten? Was möchtest du denn ergänzen zu dem Thema? Was wissen wir und was wissen wir vielleicht gar nicht so genau? Oder wissen es nur Expertinnen, aber nicht die breite Gesellschaft?
Also, was wir wissen, ist, dass ja häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt auch vor allem geschlechtsspezifische Gewalt ist. Knapp 3/4 der Betroffenen von häuslicher Gewalt sind eben Frauen. Das soll natürlich jetzt nicht die Zahl der männlichen Betroffenen kleinreden, aber das zeigt eben auch vielleicht, wie strukturell verankert Gewalt gegen Frauen ist. Und die Zahlen spiegeln uns wieder, was für ein langer Weg auch noch uns bevorsteht, was die Aufarbeitung angeht und vor allem ja die Prävention von häuslicher Gewalt. Das ist natürlich schon mal ganz, ganz klar. Und aufgrund des Lageberichts.
Also den vom Bundeskriminalamt.
Genau. Mhm. Da sehen wir auch eben, dass noch ganz viele Bedarfe einfach vorhanden sind, um zum Thema häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt aufzuklären, da in die Schulen zu gehen, Personal auszubilden. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. dass auch eine Jobcenter-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter da sensibel ist, dass man überlegt, okay, in welchen öffentlichen Räumen bewegt sich eine potenziell Betroffene und wie kann man eben da entsprechend Hilfestellungen, Instrumente mit an die Hand geben. Das ist schon klar, dass da auf jeden Fall noch ganz viel gemacht werden muss.
Ja?
Was ich glaube, was mir jetzt sogar noch eingefallen ist, ist, dass, glaube ich, auch das, gerade bei Catcalling gibt es immer sehr viele Bilder, die da irgendwie reinprojiziert werden, wem das passiert und wer das macht. Und ich glaube, das gilt auch für häusliche Gewalt. Das zieht sich durch jede Gesellschaftsschicht und das zieht sich auch durch jede Alterssparte. Catcalling, davon sind häufiger jüngere Frauen betroffen, aber der ganze Rest, die ganze Palette der sexualisierten Gewalt betrifft halt alle Frauen potenziell und das hat nichts irgendwie mit irgendeiner Einkommensgrenze zu tun oder mit irgendeiner Ausbildung oder so. Und die Frauen, die vielleicht auch nach außen hin oder im Job super tough wirken, können auch zu Hause eben Gewalt erfahren.
Und auf Täterseite gilt ja dasselbe.
Genau.
Jeder kann Täter sein. Es gibt nicht den einen Täter, es gibt ja nicht diesen böse guckenden Mann oder aggressiven Mann. Also häusliche Gewalt hat ganz viele Gesichter. Und was ich an der Stelle noch kurz anmerken möchte, häusliche Gewalt findet nicht nur zu Hause statt. Also das kann auch auf der Straße passieren, ne? Dass wir als Gesellschaft auch Zeuginnen und Zeugen von häuslicher Gewalt werden. Da auch zum Thema, was muss noch getan werden, dass wir ganz, ganz viel, also was heißt ganz viel, dass wir aufmerksamer durch die Stadt gehen, durch unseren Kiez, unser Viertel. Wenn wir merken, eine Frau oder eine Person, es kann auch ein Mann sein, ein Junge, ein Mädchen, irgendwie verunsichert wirkt oder da stimmt was nicht, auch mal zu gucken, okay, löst sich die Situation auf oder kann ich einschreiten, da dürfen wir alle einfach nicht wegschauen. Und ich glaube, dann ist auch schon ganz viel gemacht.
Ja, das gilt auch für Catcalling. Wir kriegen ja häufig eben diese Erfahrungsberichte zugesandt. Und so oft steht da drin, ich war am Kröpke, es waren 100 Menschen um mich rum, der hat mich übelst durchbeleidigt und niemand hat was gemacht. Oder ich war in der Bahn, die Bahn war voll, der hat mich angefasst, der hat irgendwie seinen Penis rausgeholt, niemand hat mir geholfen. So, ich musste erst Leute ansprechen und ich musste quasi fliehen, damit irgendjemand halt anfängt, mir zu helfen. Und das, wenn ich sowas mitbekommen würde, würde ich immer zur Betroffenen gehen und sagen, kann ich dir irgendwie helfen oder so, lassen Sie die junge Frau in Ruhe oder was auch immer. Und ich kann das nicht verstehen, dass man, also klar, wir sind viele am Handy und wir gucken vielleicht nicht immer hin, aber wenn man das mitbekommt und einer von diesen 100 Leuten am Kröpke oder von diesen 50 Leuten in der Bahn wird ja wohl mitbekommen, was da abgeht. Dann ist doch, also finde ich, ist nur menschlich und logisch, dass man sich dann auf die Seite der Betroffenen stellt und das passiert einfach nicht und das passiert nicht häufig genug.
Und warum passiert das nicht? Hat das was zu tun mit einer, ich habe vorher das Stichwort Kultur der Gewalt genannt, hat das was mit bestimmten Strukturen, mit einer Normalisierung zu tun? Hat das was damit zu tun, was du vorher als Beispiel hattest? Ja, mit dem Ankreiden, okay, aber wieso denn jetzt bei mir vom Haus? Ich will damit nichts zu tun haben und wenn ich nicht reagiere, dann hat das auch nichts mit mir zu tun? Oder ich spekuliere jetzt nur wild herum, ihr wisst es vielleicht besser.
Also ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ich habe dafür kein Verständnis, wenn ich so heftige Gewalt mitbekommen würde, dann würde ich auf jeden Fall was sagen. Man muss ja nicht, also auch ich kann mich nicht gegen einen 1,90-Typen wenden, aber also man muss sich ja nicht gegen den Typen wenden. Man kann ja auch zur Betroffenen gehen und sagen, hey, ich habe das mitbekommen, kann ich dir helfen? Soll ich mit dir zusammen nach Hause gehen oder sollen wir irgendwen anrufen? Na, das reicht ja schon. Man muss ja nicht eine Prügelei anfangen, bitte nicht, aber man kann ja mal zur Betroffenen gehen und sagen, hey, brauchst du Hilfe? Das ist ja wirklich nicht schwer. Und das Schlimmste, was die sagen kann oder das Ablehnendste, was die sagen kann, ist, nee, sorry, ich will jetzt einfach nur alleine sein. Und dann hat man seinen Part auch getan. Also weiß ich nicht, ich kann mir das wirklich auch nicht erklären. Ich glaube, ich habe manchmal denke ich so, vielleicht denken die Leute irgendwie, dass das vielleicht ein Partnerschaftskonflikt, in den sie sich nicht einmischen wollen oder so. Deswegen rate ich Betroffenen immer, dass sie, wenn sie sich verbal wehren, auf jeden Fall siezen, damit deutlich ist, wir kennen uns nicht. Aber also ich kann mir das nicht erklären. Also ich habe da einfach kein Verständnis für. Vielleicht bin ich einfach auch ein anderer Mensch, weiß ich nicht.
Also auf persönlicher Ebene kann ich es auch nicht verstehen. Mich macht das immer ganz wütend, wenn ich irgendeinen Streit in der Öffentlichkeit mitbekomme und ich kann mir dann auch nicht auf die Zunge beißen, Ich sag dann auch gerne mal was. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute ja eine gewisse Diskrepanz haben, wie du meintest, ne? Ist es also dann wieder dieses ins Private rücken, das ist eine private Angelegenheit, da mische ich mich nicht ein, die kriegen das schon unter sich geklärt. Aber genau, ich bin da auch bei dir, wir dürfen da einfach nicht wegschauen. Und ich finde auch den Hinweis sehr, sehr gut zu sagen, ich gehe auf die Betroffene zu und biete ihr meine Hilfe an. Wenn man irgendwie mitkriegt, das wird jetzt irgendwie körperlich etc., dann kann man auch einfach die 110 wählen. Die Polizei ist sehr, sehr schnell gewählt und auch ganz schnell da. Also das ist eigentlich der beste Tipp, den man mitnehmen kann, einfach die Polizei rufen, wenn man was Grenzüberschreitendes mitbekommt. Aber warum, also ich bin natürlich auch keine Soziologin, aber in Deutschland leben wir halt in einer individualistischen Gesellschaft. Jeder kümmert sich so ein bisschen um seinen Krempel. Vielleicht haben wir auch, ist jetzt eine Mutmaßung, vielleicht haben wir auch einfach verlernt, aufeinander zu schauen, was natürlich dann auch Gewalt begünstigt, ne?
Und es ja für die Opfer oft auch schlimmer macht. Das eine ist ja die Tat selber und das andere ist, dass ihnen zum Beispiel nicht geglaubt wird, wie Lisanne eben sagte, oder das nicht wahrgenommen wird und damit das sozusagen normalisiert wird. Ne? Was wären denn, also wir haben jetzt, ihr habt jetzt schon darüber gesprochen, was man so zivilgesellschaftlich machen muss, dass man hinschaut, dass man aufmerksam ist, dass man im Zweifelsfall die Polizei ruft oder Kontakte weitergibt von Beratungsstellen etc. Was sagt ihr denn, wären die wichtigsten politischen Maßnahmen im Bereich Gewalt gegen Frauen? Also sowohl was jetzt den Opferschutz betrifft, aber vielleicht auch was präventive Arbeit mit möglichen Tätern und Täterinnen betrifft.
Also ich würde es erstmal mega begrüßen, wenn die Istanbul-Konvention so umgesetzt werden würde, wie sie Ende letzten Jahres ratifiziert wurde, dass wirklich der Opferschutz, der Betroffenenschutz garantiert ist und alle Hebel in Gang gesetzt werden, um die Frau zu schützen. Da ist aber noch ganz viel zu tun, um diese Voraussetzung überhaupt erstmal zu schaffen. Aber das wäre erstmal auf Bundesebene ein ganz großer Wunsch von mir irgendwie, dass sich da mehr tut.
Wo steht denn da Deutschland im, sag ich mal, europäischen Vergleich?
Weißt du das?
Bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention zum Beispiel.
Also auf Platz 1 ist Deutschland sicher nicht. ich weiß tatsächlich nicht, wie Deutschland da steht. Hast du eine Zahl?
Nee, sonst, ich mache doch hier keine rhetorischen Fragen. Ich frage nur Sachen, die ich selber nicht weiß, natürlich.
Nee, weiß ich leider nicht. Nee, keine Ahnung.
Das ist auch googeln, also okay. Ich weiß es leider nicht.
Kleine Hausaufgabe für uns.
Genau. To be continued. Ja. Politische Maßnahmen, Lisanne, ja. Was sagst du, sind die wichtigsten?
Also, ich glaube, das, was du schon angesprochen hattest, mit der Sensibilisierung von Personen, die eventuell im Bereich arbeiten, die sowas mitbekommen könnten. Also, und das muss ja auch nicht irgendwie jetzt was sein, wo man jedes Jahr direkt wieder eine Auffrischung macht oder so. Aber wir haben jetzt im Zuge dieser ganzen Catcallings Over in Hannover-Geschichte ja das Ordnungsamt, den Ordnungsdienst geschult, so heißen sie, glaube ich. Und das ist eine sehr männerdominierte Branche, also da waren auch manchmal Frauen in den Teams, aber eher weniger. Und die sind, also es waren 3 Teams insgesamt, die sind alle in diese Schulung reingekommen und hatten so die leichte Einstellung, ja, was soll ich denn jetzt hier über Catcalling lernen? Es gibt doch auch viel wichtigere Themen und was mache ich jetzt eigentlich hier in dieser blöden Fortbildung? Und wir haben, glaube ich, einen sehr guten Workshop gemacht, weil nämlich am Ende immer das Feedback war, das war interessant und ich verstehe jetzt auch, warum ich damit zu tun habe und ja, eigentlich cool, dass ich jetzt was darüber weiß. Und ne, du hattest ja Jobcenter und sowas angesprochen, aber auch Lehrer. Also ich meine, gut, ich habe selber viel in der Jugendarbeit getan. Auch da muss man sich gerade in den Kirchen regelmäßig sensibilisieren durch so Fortbildungen. Aber dass halt einfach alle, die irgendwie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sowas machen, das ist ja schon ein Glück relativ selbstverständlich. Aber eben auch alle, die irgendwie ansonsten mit Menschen arbeiten und was mitbekommen könnten. Und ich glaube, da gibt es auch super Angebote. Ich persönlich, also ich gebe auch Workshops und ich werde auch häufiger angefragt. Häufig ist dann so die Einstellung, ja, wir laden dann von unseren Mitarbeitern oder von irgendwie den potenziellen Menschen, die da kommen, wir laden die Frauen ein. Und ich bin immer so, nein, wir laden alle ein. Weil ich kann mich natürlich hinsetzen und 90 Minuten mit Frauen darüber reden, wie scheiße Gewalt an Frauen ist. Das ist natürlich, wir sind uns dann in der Regel alle einig. Und das ist dann schön, dass wir uns 90 Minuten darüber unterhalten haben. Der Mehrwert ist vielleicht Empowerment, was ja auch eine gute Sache ist. Aber ansonsten, ja, ich motiviere immer die Leute, die mich da anfragen, zu sagen, so, wir laden jetzt auch bitte alle Männer ein, die irgendwie in diesem Unternehmen oder wo auch immer in dieser Sphäre rumspringen. Und die haben dann vielleicht, also häufig ist es tatsächlich so, die haben nicht so viel Bock, aber kommen dann dahin, finden das Thema dann irgendwie doch interessant, finden es auch cool, dass ich dann auch auf sie zugehe und sie mit einbinde und sind dann halt erstaunt, was teilweise ihre Kolleginnen oder auch manchmal Mitschüler oder so halt dann erzählen, was ihnen alles schon passiert ist und sind dann danach so, ja, das, also gut, dass wir darüber gesprochen haben, ich werde jetzt die Augen offen halten und so. Und manchmal ist es dann auch so, dass die eine oder andere Person sagt, ach, ich habe sowas auch schon mal gemacht, irgendwie mit meinen Freunden. Ich wusste gar nicht, dass es den Betroffenen dann so schlimm, also so schlecht damit geht. Und das war mir einfach nicht klar. Ich fand das einfach immer witzig. Und jetzt, wo ich das weiß, werde ich es lassen. Und ich glaube, also solche Art von Tätern, würde ich das gar nicht mal, also würde ich sagen, okay, super, dann können wir jetzt ja hier in der Gesellschaft weiterleben, weil das halt wirklich, also diese Art sind dann halt wirklich einfach so, weiß ich nicht, Jugendliche, die in der Gruppendynamik sowas gemacht haben. Das kann man alles durch so Sensibilisierungsmaßnahmen rausfiltern. Was man nicht, also was, wo ich dann denke, wo bei mir die Grenze erreicht ist, sind Männer, die über 30 sind und Frauen irgendwas hinterherrufen, die halt deutlich jünger sind. Und das ist auch die Regel bei Catcalling. Also die Betroffenen sind häufig 11 bis 21 und die Täter sind häufig über 35. Und das hat dann so Tendenzen, wo ich mir denke, das sind keine dummen Jungen mehr, die wissen auch, was sie tun, das geht um Macht. Und das ist halt eine, also dass das noch so gesellschaftlich akzeptiert ist, dass sie sich sicher genug damit fühlen, das ist das Problem. Und wir als Gesellschaft, und das zieht sich dann von Catcalling über häusliche Gewalt hin zu eben Vergewaltigungen und Femiziden, Catcalling ist halt so eine noch relativ akzeptierte Form von sexualisierter Gewalt. Es wird immer weniger akzeptiert, aber noch ist das in vielen Kreisen, wird das abgetan als, ist nicht so schlimm und nimm das als Kompliment und stell dich nicht so an. Und wir müssen als Gesellschaft dahin kommen, dass wir sagen, nein, das ist nicht okay und sowas ruft man niemandem hinterher und allgemein kommentiert man nicht einfach den Körper von fremden Menschen auf der Straße einfach so, ohne dass ich die Person überhaupt mal irgendwie angesprochen habe auf eine vernünftige Art und Weise. Und aufhören, das so auf so eine Art und Weise zu normalisieren. Wenn wir aufhören, das zu normalisieren, dann werden auch andere Dinge weniger. Es ist ja, also wir finden es alle schrecklich, aber es ist normal, dass häusliche Gewalt stattfindet. Und wenn man zum 25.11. den Begriff Femizid in den Mund nimmt, dann muss man sich im Internet auch noch einiges anhören, was das denn eigentlich soll und dass das doch alles gar nicht so schlimm ist. Und Femizid, was ist das überhaupt und worauf brauchen wir dafür einen eigenen Begriff? Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft uns einfach mal, also wir müssen einfach umdenken in dem Bereich.
Das heißt, Sensibilisierung ist ja nicht nur wichtig für potenzielle Täter, sondern vor allen Dingen auch für alle anderen, die es vielleicht mitbekommen, dass man es eben nicht wegignoriert.
Ja, genau. Und dass auch wenn dann zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, boah, mir ist da was total Schreckliches passiert, irgendwie mir wurde das hinterhergerufen, dass die Reaktion nicht ist, ja, das ist jetzt blöd, aber das ist mir auch passiert und ich bin auch klargekommen oder so, sondern das ist total scheiße, was dir passiert ist. Was wollen wir denn jetzt machen? Hast du irgendwie eine Idee oder wollen wir, weiß ich nicht, kann kurz auf Hannover schreiben oder so, so, dass man das halt auch dann ernst nimmt. Mhm. Weil wenn sich eine Person bei etwas in Anführungsstrichen Kleinem, das was Catcalling häufig nicht ist, bei mir schon ernst genommen fühlt, dann kommt sie auch mit schlimmeren Sachen zu mir.
Sehr gut. Ich würde vielleicht mal öffnen für Kommentare, für Fragen an die beiden Gäste zum Thema. Moment, ich komme auch mit dem Mikrofon.
Bei diesem Catcalling geht es mir vor allen Dingen auch darum, bei Frauen, die verfolgt werden, bei denen dann irgendwann mal die Täter auch wissen, wo sie wohnen oder arbeiten. So, das ist das eine. Was macht ihr da? Was berät ihr? Und zum Zweiten, was mir gefehlt hat bei dieser ganzen Geschichte, ich gebe meinen Kommentar dazu, heute nicht mehr, mir passiert es nicht mehr, aber damals ich auch, was berät ihr den Frauen?
Genau, also wenn Frauen nach Hause verfolgt werden und die dann gestalkt werden, dann verweisen wir immer auf eben Beratungsstellen, weil dann einfach unsere Expertise auch irgendwann erreicht ist. Wir sind ja einfach eine aktivistische Gruppe, wir haben einige Sozialarbeiterinnen bei uns im Team, aber die haben natürlich auch irgendwie einen Job, den sie ausführen müssen. Das heißt, wir können da jetzt nicht auch über Instagram, das sind ja halt einfach nur irgendwelche Social Media Nachrichten, im Endeffekt können wir jetzt nicht eine 1:1 Betreuung und Beratung gewährleisten. Deswegen sagen wir dann immer, hier sind verschiedene Anlaufstellen in Hannover, die haben wir auch alle öffentlich in unserem Profil verlinkt mit Öffnungszeiten und schauen dann, was für die Person vielleicht am besten passt und verweisen sie dann eben dahin, weil einfach dann unsere Grenzen erreicht sind. Und zu dem, was man als betroffene Person selber machen kann und dass man sich auch wehren kann, ich glaube, das ist eine Typfrage. Und schreiben auch häufiger mal Frauen, mir ist das passiert und ich habe dann was zurückgerufen, ich habe den angebellt oder so, irgendwie solche Sachen. Genau, das gibt es durchaus in meiner Generation auch, aber es gibt, also ich glaube, es ist wirklich nicht eine Generationsfrage, sondern eine Typfrage. Und es gibt eben Frauen, die das erleben und total verunsichert sind und total verwirrt sind, was mit ihnen passiert, gerade wenn die so super jung sind. Also manche schreiben uns halt und sagen, ich schreibe euch jetzt mal das Erste, was mir passiert ist, und als mir das passiert ist, war ich 11. Und eine 11-Jährige kann das natürlich nicht. Und ich glaube auch manche Ältere, also mir ging das zum Beispiel auch so noch mit Anfang 20. Ich bin also jetzt mittlerweile auch selbstbewusster geworden, aber mit Anfang 20 war ich das eben nicht. Und wenn mir sowas passiert ist, bin ich halt auch häufig zusammengezuckt, war total verunsichert und mir wäre überhaupt nichts eingefallen, was ich dann hätte sagen können, weil ich in dem Moment dann einfach immer so überfordert war und irgendwie in so einer Schockstarre sozusagen. Und ich glaube, so geht es einigen. Und es ist wirklich einfach eine Typfrage. Also es gibt ja diese menschlichen Reaktionen auf eine Krisensituation, irgendwie Fight, also dass man kämpft, Freeze, dass man einfriert, und Flight, dass man flieht. Und häufig haben Menschen so instinktiv, ohne dass sie irgendwie sich bewusst entscheiden, eine dieser drei Reaktionen einfach genetisch in sich verankert. Und das ist dann wirklich eine Typfrage, wie man in dem Moment reagieren. Und viele schreiben uns auch, ich wollte, also im Nachhinein sind mir 1000 Sachen eingefallen, die ich hätte sagen können, aber in dem Moment ist mir das nicht eingefallen, ich habe mich nicht getraut, ich wollte einfach nur weg oder so. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass dadurch, dass es dann so Seiten wie unsere gibt, wo sie dann mögliche Reaktionen lesen oder einfach sich mental vielleicht ein bisschen besser vorbereiten können auf solche Situationen, dass sie dann selbstbewusster werden in so einem Moment und das halt dann vielleicht doch können. Aber wie gesagt, das ist eine totale Typfrage und ich glaube auch da so ein bisschen, also wir können uns auch wehren, aber in dem Moment, wo einem sowas passiert, liegt die Verantwortung natürlich nicht bei der Betroffenen. Es ist super, wenn man das schafft und ich finde es auch total bewundernswert, wenn man das schafft, aber manche können das eben einfach nicht. Das ist dann halt einfach so.
Hat noch jemand eine Frage? Sie?
Ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar, weil ihr bei Kargard seid, sind ja jetzt so die Gelder gekürzt worden. Das ist ja ganz furchtbar. Wisst ihr, wie es bei euch weitergeht?
Also Suana gehört zu Kargard, ja. Wir als Beratungsstelle sind an der Stelle nicht von den Kürzungen betroffen. Nichtsdestotrotz, ja, greifen wir auch auf das Flüchtlingsbüro zu, bei Betroffenen von häuslicher Gewalt, da wo eben auch aufenthaltsrechtliche Fragen aufkommen. Die werden halt für solche Bedarfe nächstes Jahr keine so großen Kapazitäten haben. Es werden Stellen gestrichen. Die Arbeit wird eingeschränkt bei Kargard. Wie es weitergeht, das wird tatsächlich gerade verhandelt und ich stecke da nicht mit drin, kann ich auch keine Aussage zu tätigen. Aber im besten Falle geht's gut weiter.
Ja. Hallo erstmal. Ich finde es super, super toll, dass ich euch gerade zuhören konnte. Also wirklich mega toll, was ihr so macht. Und ich habe da eine Anekdote oder eine Geschichte, die einer Freundin von mir passiert ist, die ich schon länger mit mir trage. Und zwar war sie zu Besuch bei einem Freund und die haben dann Schreien gehört. Und der Freund ist sofort aufgesprungen und meinte, das ist schon mal passiert. Und wir haben auch schon mal die Polizei gerufen und es stellte sich irgendwann heraus, das war so ein Paar, was sehr, sehr gewaltvoll geschritten hat. Die sind dann auch hochgegangen und wurden aber unmittelbar wieder weggeschickt. Der Mann wurde ich glaube, sogar der Mann hat die Frau zur Tür hingeschickt Und es wurde gesagt, alles ist gut, hier ist nichts. Und weil das halt einfach öfter vorgefallen ist und die trotzdem nicht so richtig was erreichen konnten, war ich so überfordert mit dieser Geschichte. Weil wie kann man da denn helfen, wenn die Betroffenen trotz Polizei und trotz Bezugspersonen im Haus und so immer noch nicht die Kraft haben, vielleicht sich Hilfe zu holen? Könntet ihr da uns irgendwas raten, so?
Natürlich irgendwie super schwer, da aktiv zu werden, weil, ne, wieder diese Hürde, das ist eine private Angelegenheit, man möchte sich da nicht einmischen. Ich find's richtig gut, dass deine Freundin die Polizei gerufen hat und lieber man ruft einmal zu oft die Polizei als einmal zu wenig. Also genau, falls deine Freundin irgendwie wieder das Gefühl hat, oh, ich glaube, ich sollte mal die Polizei rufen, dann gerne auf dieses Gefühl hören. Ja, was vielleicht auch hilfreich wäre, wäre eben, ja, vielleicht am nächsten Tag auf die Betroffene zuzugehen und ihr irgendwie nochmal Hilfe anzubieten, ne? Vielleicht sie auch zur Polizei zu begleiten, aber vielleicht möchte sie auch keine Anzeige erstatten, dann gibt es eben die Möglichkeit, zu einer Beratungsstelle zu gehen. Es gibt aber auch Betroffene von häuslicher Gewalt, die auch diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen oder können, aus diversen Gründen, und ab dem Punkt kann man halt nichts mehr gegen unternehmen. Also wenn die Frau selber eben nicht tätig werden möchte, dann ist das leider so. Es ist eben genauso ihre freie Entscheidung, das auszuhalten, wie es ihre freie Entscheidung ist, zu gehen.
Hallo erstmal. Ich finde das auch toll, dass ihr da euch so vorgestellt habt und so. Das Catcalling finde ich super. Mir ist es so gegangen, wie du vorhin erzählt hast. Ich habe das gelesen am Steintor und denke, huh, was ist denn das? Und dann, als mir das klar wurde, was das ist, und ich das meiner Tochter erzählt habe und die mir dann das nochmal erklärt hat, da habe ich gedacht, oh, super Geschichte. Häusliche Gewalt, öffentliche Gewalt, aber was auch ist, was auch ganz schlimm ist, finde ich, ist die digitale Gewalt. Also was ich oft so von jungen Frauen höre, dass die, wenn die irgend auf welchen Plattformen sind, dass die dann Fotos, also Bilder geschickt bekommen von Penissen und weiß ich was alles. Und also sowas, das finde ich ganz schrecklich. Und da frage ich mich, was passiert denn da mit so jungen Frauen, wenn die mit solchen Bildern da konfrontiert werden? Und welche Möglichkeiten hat man da? Ne? Sie haben vorhin gefragt, was kann die Politik, was kann die Gesellschaft machen? Also kommen denn auch junge Frauen so zu euch und erzählen euch sowas? Oder ist das gar kein Thema?
Ja, es gibt, oder ich glaube gerade aktuell gibt es keine, es gab auch Instagram-Seiten, die sich explizit mit digitaler Gewalt beschäftigt haben, aber uns haben Menschen das auch geschrieben. Wir hatten irgendwann in Hannover so viele Nachrichten, dass wir halt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ausschließen, aber dass wir so ein bisschen sagen mussten, okay, wir machen jetzt wirklich nur noch Sachen, die in Hannover und Region passiert sind, und wir machen nur noch Sachen, die explizit Catcalling sind, weil wir uns eben dagegen einsetzen. Aber uns, gerade in der Anfangszeit, wurde uns irgendwie alles Mögliche zugeschickt. In der Zeit lang waren wir auch wirklich so ein bisschen ein Kummerkasten für Frauen, die ihre Vergewaltigung nicht anzeigen wollten, aber halt mit irgendjemandem darüber sprechen wollten. Da mussten wir im Team dann auch so ein bisschen eine Balance finden, wie wir überhaupt damit umgehen, weil das natürlich auch total hart ist. Ich erinnere mich da vor allen Dingen an eine junge Frau, die uns erzählt hat, dass sie eine neue Handynummer bekommen hat und weil diese Nummer anscheinend schon mal vorher vergeben war, ständig Anrufe und SMS bekommen hat von Leuten, die halt eben diese andere Person erreichen wollten. Und sie hat eigentlich immer einfach nur nett zurückgeschrieben, ja, die neue Nummer ist neu vergeben worden, ich glaube, sie wollen halt wen anders erreichen, ich bin halt nicht diese Person, schönen Tag noch. Und eigentlich hat es auch immer gut funktioniert, und dann hat einfach eine Person als Reaktion auf diese sehr nette Nachricht, falsche Nummer, diese Penisbilder geschickt. Und sie fand das ganz, also sie fand das total eklig und ganz schlimm und so, und hat das dann aber erstmal so weggetan und war dann intim mit ihrem Partner. Und dann sind ihr diese Bilder voll wieder in den Kopf gesprungen, und das, also für sie war das ganz, ganz schrecklich. Und das ist halt auch eine Straftat. Ich weiß gerade nicht, welcher Paragraf, aber das ist das Verbreiten von pornografischem Material eben gegen den Willen der Person, die es bekommt. Das ist auch in Schulen ein riesengroßes Problem, meines Wissens nach, weil eben Jugendliche das auch machen, und wenn sie unter 14 sind, ist es sogar das Verbreiten von kinderpornografischem Material. Und Lehrer, die dann sowas sehen oder zugeschickt bekommen als Beweis, machen sich im schlimmsten Fall auch noch strafbar. Also das ist ein ganz großes Thema, mittlerweile nicht mehr so neu, aber auf jeden Fall ein großes Thema. Und das Schlimmste fand ich eigentlich bei diesem Beitrag, den wir da dann auch geteilt haben, obwohl das erwiesenermaßen eine Straftat war und ja auch jeder anders auf sowas reagiert. Also ich weiß nicht, ob es mir so gegangen wäre wie dieser Betroffenen, aber es ist ja total verständlich, dass sie das eben so schrecklich findet. Super viele Kommentare, die waren so, ja, es ist doch ein Bild, so stell dich nicht so an. Und warum ist das so schlimm für dich? Und also, und ich also sowas verstehe ich dann immer auch nicht, weil das ist halt, also wir haben einfach alle unterschiedliche Kapazitäten und Limits für sowas und da war ihr es offensichtlich erreicht und das ist also nachgewiesenermaßen eine Straftat. Warum kann man das nicht einfach mal so stehen lassen? Es gab dagegen ganz lange, und ich weiß nicht warum, aber sie ist eingestellt worden, es gab eine Internetseite, die hieß Distinction, also so ein englisches Wortspiel, und die haben einem geholfen, sowas anzuzeigen. Leider gibt es sie nicht mehr. Leider gibt es auch, es gab auch mal eine Zeit lang eine Seite, die ist keine Kleinigkeit. Da ging es auch um sowas, also auch um diese Penisbilder oder um alles, was irgendwie unter Exhibitionismus im öffentlichen Raum fällt. Halt alles, was man schon anzeigen kann, haben die versucht, mit einem anzuzeigen, auch wenn es vielleicht gegen unbekannt war. Einfach damit die polizeiliche Kriminalstatistik mitbekommt, dass es da ein Problem gibt. Leider sind beide irgendwie nicht mehr im Internet. Wahrscheinlich wurden denen die Gelder gestrichen oder solche Geschichten. Man kann das aber weiterhin auf jeden Fall anzeigen. Die Polizei Hannover hat ja auch eine Online-Wache, wo man, also wir haben da auch schon, auf dem Account bekommen wir natürlich manchmal irgendwie Beleidigungen. Ein Glück noch kein Dickpick, aber häufiger mal Beleidigungen irgendwie gegen uns. Und da, das haben wir alles immer über die Online-Wache angezeigt. Und das geht dann eben nach der Wache, die bei einem selber am Wohnort am nächsten ist. Also wir haben immer irgendwie Post bekommen dazu. Ne? Also manchmal wurde es eingestellt, weil diese Accounts, die einem schon dann schreiben, das sind natürlich auch häufig keine Klarnamen. Einmal wurden da zwei Brüder ermittelt, die irgendwie 15, 16 Jahre alt waren und dann aufgrund unserer Anzeige eben bei der Staatsanwältin mit ihren Eltern auftauchen mussten. Und wo wir dann einen Brief von der Staatsanwältin bekommen haben und gesagt haben, ja, also wir gehen mal davon aus, dass der Eindruck, dass sie da eingeladen wurden mit ihren Eltern und vor ihren Eltern erklären mussten, warum sie denn anonym Frauen im Internet beleidigen, hat wahrscheinlich ausgereicht, um jetzt erstmal ein Zeichen zu setzen. Deswegen ist es dann eingestellt worden. Aber man kann das auf jeden Fall anzeigen. Es kostet natürlich Mühe und das Problem ist auch, wenn man selber anzeigt und es einen Täter gibt, dann hat der auch natürlich über seinen Anwalt oder selber Recht auf Adresseinsicht und dann weiß der im schlimmsten Fall, wo man wohnt. Deswegen gibt es da auch eine große Hürde. Da kann man dann zu HateAid gehen. Das ist eine Organisation, die sich darum kümmert. Also HateAid verklagt das dann sozusagen und dann ist da die Adresse von HateAid drin und nicht meine eigene. Das kann man auch auf jeden Fall machen. Und ja, ich würde auch sagen, dass digitale Welt ein großes Problem ist. Gefühlt jede Social-Media-Seite hat ja mittlerweile schreckliche Kommentarspalten irgendwie, was fast jedes Thema angeht. Aber gerade wenn es um Gewalt an Frauen geht, ich kriege das halt immer mit am 25.11., wo wir auch Aktionen machen, wenn dann bei der Tagesschau irgendwie Statistiken veröffentlicht werden zum Thema Femizid, dann wird erstmal von der Hälfte der Kommentatoren in Frage gestellt, warum wir den Begriff Femizid brauchen und was das überhaupt sein soll und dass das alles gar nicht stimmt, dass das alles gelogen ist. Und das ist, ja, das ist einfach halt nochmal so eine Sphäre, die dazugekommen ist, die, ja, schrecklich ist. Auch wenn Social Media natürlich auch Gutes hervorbringen kann.
Hat noch jemand eine Frage? Oder? Ja.
Bitte. Ich wüsste gerne mal, ob bei Catcalling auch Männer mit dabei beteiligt sind.
Ja, also bei uns in der Gruppe gerade nicht, waren aber schon. Ich glaube so, also es ist natürlich überwiegend Frauen und queere Menschen. Es gibt so ein, zwei Accounts weltweit, die von Männern gegründet und geführt werden. Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir mehr Männer, die sich irgendwie engagieren wollen, haben. Es ist meistens halt entweder so ein oder zwei. Ja, also, aber wir sind da offen.
Ja, ist ja wie bei anderen Diskriminierungs- und Gewaltformen auch, ne? Wer von Rassismus betroffen ist, das nimmt man auch vor allem dann wahr, wenn man selber betroffen ist. Und wenn man nicht betroffen ist, dann weiß man gar nicht, wie viel es da gibt. Und so ist es eben bei der Gewalt gegen Frauen auch. Und entsprechend ist das Engagement dann vielleicht eben auch geringer. Hat noch niemand eine Frage? Nein, aber dann würde ich vielleicht euch nochmal bitten, dass ihr vielleicht nochmal abschließend sagt, auch nochmal, was wir sozusagen, wir haben gesprochen über die Politik, was muss die tun, was muss die Gesellschaft als solche, aber da geht es ja dann auch gleich um so eine anonyme Masse tun. Was können denn wir als einzelne Personen, die wir hier sitzen, was ist wichtig? Während ihr antwortet, bitte lasst euch nicht stören. Ich würde schon mal dezent den Kuchen schneiden im Hintergrund.
Sehr gerne. Ich sag mal so, sexualisierte Gewalt hat jede Frau irgendwie schon mal erfahren. Das ist ja schon mal irgendwie ein heftiges Statement. Wir müssen uns das halt ein bisschen bewusster machen, wie gegenwärtig eigentlich sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt ist. Das ist kein privates Thema, das ist nichts, was mich nicht betrifft. Wenn man selbst mal so ein bisschen überlegt, ja, kenne ich wen eigentlich, dann wird uns garantiert eine Person einfallen, die irgendwie grenzüberschreitend war mindestens, und sich das einfach mal bewusst zu machen und belesen. Das ist wirklich ein gesellschaftliches Ding. Es klingt so ein bisschen banal, aber Wissen macht auch schon ganz viel mit einem. Allein so einen Catcall auf der Straße zu lesen, löst ja was in uns aus, und dann wäre ja der nächste Schritt, sich dazu zu belesen und zu gucken, okay, was kann ich auf persönlicher Ebene machen? Das wäre zum Beispiel eben hinhorchen, die Polizei rufen, wenn ich einen Übergriff wahrnehme, wenn ich häusliche Gewalt wahrnehme in der Nachbarschaft. Auf Betroffene auch zugehen, mit denen sprechen. Das sind so die ersten Dinge, die einfach umzusetzen sind, auch wenn da vielleicht manchmal die Hürde ein bisschen größer ist, aber eben nicht wegzuschauen.
Ja, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. Und ich glaube auch, dieses Hinschauen, also das heißt nicht immer, dass man jetzt auf den Täter zugeht und den anspricht, muss man auf gar keinen Fall machen. Ich würde immer die Betroffene ansprechen, sagen, hey, ich habe es mitbekommen, so nach dem Motto, ich bin bei dir, was kann ich für dich tun, was können wir machen? Und ja, also einfach ein bisschen die Augen offen halten. Also wenn ich im Freundeskreis mitbekomme, dass irgendein blöder Spruch gedroppt wird oder irgendwie darüber Witze gemacht werden oder so, halt auch einfach mal sagen, das ist nicht witzig. Also natürlich gibt es Humor, aber da gibt es eben auch Grenzen. Ne? Einfach mal so ein bisschen aufklären und da ja auch da Zivilcourage zeigen, weil ich glaube, man hört natürlich auf die eigenen Freunde deutlich mehr als auf Fremde auf der Straße. Genau.
Den Ansatz finde ich mega. Erstmal im kleinen Kreis anfangen. Ja, auch Mackersprüchen mal entgegentreten und sagen, dass das vielleicht einer zu viel war. Wäre schon mal ein guter Anfang. Naja, Weihnachten steht ja bevor. Also vielleicht, ne, gibt es da am Esstisch die eine oder andere Diskussion. Dann könnt ihr ja gerne mal gegenreden und erzählen, dass ihr bei Themen und Torten wart und da ganz viele Infos mitgenommen habt.
Ja, oder zu Weihnachten so ein nettes Buch verschenken. Zum Beispiel Catcalls, auch Worte sind Belästigung, von Hanna Klümper, erschienen im DTV. Ich habe da auch einen Beitrag geschrieben. Kann man jetzt noch in der Buchhandlung bestellen und dann vielleicht dem Onkel, der immer so blöde Sprüche macht, einfach mal unter den Weihnachtsbaum legen. Genau.
Okay, kleiner Werbeblock zum Ende. Vielen Dank an euch beide für die Eindrücke, für die Ideen, für auch das Wissen, was ihr mit reingebracht habt. Und jetzt ist das Kuchenbuffet eröffnet. Also wir haben Bananenbrot mit Schokostückchen, das hast du dir gewünscht, ne? Genau, und den Apfelkuchen mit Zimt. Also gerne und dann nochmal in Vier-Augen-Gespräch auch gerne nochmal weitersprechen über die Themen. Herzlich willkommen.
Danke für den Kuchen und die Einladung.